Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir haben in dieser Folge ein Thema, das uns im Krankenhaus leider immer mehr beschäftigt: Allergien. Und dazu habe ich eine absolute Koryphäe als Gesprächspartner, einen Mann, den man aus unzähligen Berichten in Zeitungen, im Internet und auch im Radio kennt. Es gibt Zeiten, möchte ich salopp sagen, da rufen täglich mehrere Medienleute an, um mit ihm zu sprechen. Ich begrüße Dr. Thomas Havranek. Herr Dr. Havranek ist leitender Oberarzt an der Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie am Uniklinikum Salzburg und er leitet dort die Allergieambulanz. Lieber Herr Dr. Havranek, danke, dass Sie sich trotz des Stresses, den Sie derzeit haben, die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Danke für die Einladung, freut mich.
Herr Dr. Havranek, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie bereits seit 27 Jahren in der Allergieambulanz hier am Uniklinikum Campus LKH arbeiten. Wenn ich so an mein persönliches Umfeld denke, gefühlt wird die Zahl der Menschen mit Allergien jedes Jahr größer und auch die Pflanzen, Tiere und Dinge, wogegen man allergisch sein kann, nimmt gefühlt auch zu. Ist das so oder wie sieht das aus Ihrer klinischen Praxis in der Allergieambulanz aus?
Na, das Gefühl drückt nicht. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Allergiker, wenn ich an die Pollenallergiker denke und die Hausstaubmilbenallergiker, also diese Art der Allergien, die über das Atmungssystem betrifft, dann nimmt es tatsächlich messbar zu, wenn auch hauptsächlich in den industrialisierten Ländern, weniger in den anderen Ländern.
Aber hier in Salzburg wird es mehr.
Auch so wie überall. Es hat vor kurzem auch eine Studie gegeben von der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg, die gezeigt haben, dass an mehreren hundert Kindern in der Schule, der Allergietest bei ungefähr 60%, wenn ich mich richtig erinnere, positiv ist. Das heißt jetzt noch nicht, dass die auch Beschwerden haben, aber sie sind zumindest prädestiniert, Beschwerden zu bekommen. Und allgemein kann man so in unseren Breiten rechnen mit 30% etwa der Bevölkerung, die das tatsächlich Allergien entwickeln.
Und die tatsächlich auch darunter leiden und dann
Genau. Zeichen.
Wie groß auch immer das Leiden ist.
Genau, ja. Das ist natürlich bei jedem verschieden und gibt es verschiedene schwere Verlaufsformen. Genau.
Herr Dr. Havranek, Sie sind Allergologe. Womit beschäftigt sich ein Allergologe genau? Gibt es da Allergien, die Sie gar nicht betreffen, weil das zum Beispiel Ernährungsberatungen machen?
Die Ernährungsberatung ist oft involviert, nachdem wir sozusagen die Geschichte erhoben haben, die genaue, und die entsprechenden Befunde erhoben haben, Hauttest, Labortest, ist oft am Schluss dann auch die Zuweisung zu unserer Diätberatung, die da sehr erfahren ist. An und für sich sagen wir immer, beschäftigen uns mit jeder Art von Allergie, was immer sie betrifft, also gegen was das die Allergie gerichtet ist, ist eigentlich da nicht von Bedeutung.
Allergien äußern sich ja ganz häufig durch Ausschlag, durch Husten, verstopfte Nasen, Niesen und so weiter. Ist denn tatsächlich jede verstopfte Nase, für die man jetzt keine Erklärung hat, im Sinne, ich bin beim Motorradfahren zu wenig angezogen gewesen oder ich bin nass geworden beim Wandern, ist denn alles das eine Allergie, was man nicht da einordnen kann in diesem Bereich?
Nein, ist natürlich oft eben nicht eine Allergie. Der Verdacht auf eine Allergie äußert sich ja meistens, indem die Beschwerden wiederkehren. Also bei den Pollenallergien ist das naheliegend. Wenn ich jedes Jahr reagiere von, sagen wir, Jänner bis April, dann liegt nahe eigentlich von der Geschichte schon, dass da eine Baumpollenallergie dahinter steckt. Und so gibt es andere Jahreszeiten, wo wieder andere Allergene verdächtig sind. Oder bei Nahrungsmitteln, wenn man nimmt, ich habe jetzt schon zum dritten Mal, wenn ich in einen Apfel beiße, eine Reaktion, wie immer, wie stark die immer ausfällt, dann liegt schon aus dieser Geschichte nahe, da muss was sein mit dem Apfel.
Sind denn Allergien familiär bedingt? Können die vererbt werden eigentlich?
Also diese typische Art, was man normal unter Allergie versteht, diese Pollenallergien, Hausstaubmilbenallergien, die sind tatsächlich in einem hohen Maß vererbbar. Ein Elternteil 40-50%, vielleicht zwei Elternteile schon um die 70%, also sehr hoher Grad an Erblichkeit.
Kann das auch Generationen überspringen, also wenn die Großeltern allergisch waren, dass dann die Kinder nicht, aber die Enkelkinder?
Genau, ist zwar eher wahrscheinlich selten, aber ja, das kann auch sein.
Wie erfährt man eigentlich als Mensch, der denkt, ich reagiere allergisch, ob man tatsächlich allergisch ist?
Ja, da geht man am besten zu jemandem, der sich auskennt und der dann eben, was am wichtigsten ist, eine genaue Geschichte erhebt. Also wann, wie, also alle Fragen mit W sozusagen stellt und gegebenenfalls nachhakt und schon bevor man die Tests macht, sozusagen ein ungefähres Bild hat von dem, was man sich jetzt erwartet oder wo man halt schaut, bestätigt der Test das. Das ist also der erste Schritt und der wichtigste.
Wer wäre diese Person? Der Hausarzt, die Hausärztin?
Das kann, wer immer sich mit Allergien beschäftigt und sich auskennt, ist halt dann der, der sich da auskennt. Und dann kommen die Tests und die bestätigen das oder sie bestätigen das nicht. Und da kommt jetzt wieder die Schwierigkeit, dass manche Tests recht gut sind und manche Tests sehr schlecht sind. Also zum Beispiel bei Medikamentenallergien gibt es nur für sehr wenige Medikamente gute Tests. Und dann muss man eben von der Geschichte rückschließen, wie wahrscheinlich ist das. Und wenn ich gar keine Möglichkeit habe, das irgendwie zu beweisen, dann muss man als höchste Form, wenn man so will, goldener Standard der Diagnostik, eine sogenannte Exposition machen. Das heißt, ich konfrontiere das Immunsystem des Patienten mit dem verdächtigten Allergen und sehe dann, ja, eine Reaktion tritt auf oder nein, sie tritt nicht auf. Das wird dann, wenn es potenziell gefährlich sein kann, stationär gemacht.
Das heißt, das kann auch sozusagen durch Try and Error passieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Statin, also ein Blutdruck, ein cholesterinsenkendes Mittel verschrieben kriege und ich habe dann Muskelschmerzen, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass das Mittel das auslöst. Gebe ich ein anderes Mittel, sind es weg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, ich bin dagegen allergisch gewesen.
Genau, also wobei dieses Beispiel mit den Muskelschmerzen ja eben ein typisches Beispiel für eine nicht allergische Nebenwirkung dieser Medikamente ist. Und dann macht es auch keinen Sinn, dass man einen Allergietest macht, wenn es sowieso von vornherein eine sogenannte pharmakologische Nebenwirkung ist und nicht eine potenziell allergische.
Sie haben eben gesagt, den Allergietest machen. Ich nehme an, der Allergietest passiert bei Ihnen in der Ambulanz.
Ja, da haben wir so einen Testraum und da laufen während nebenan die Gespräche stattfinden, ist im anderen Raum die Testung von denen, wo man bereits die Tests festgelegt hat nach dem Gespräch.
Wie läuft so ein Test? Muss ich mir da einen ganzen Tag Zeit nehmen? Dauert das eine Stunde, zwei Stunden? Gehe ich dann mit Ausschlag heim, weil ich richtig getestet wurde?
Sehr, 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 sehr selten. Verschieden kommt auf den Test dann. Erstens, wie umfangreich, wie viele Allergene muss ich testen? Zum Beispiel Pollenallergie ist man nach einer halben Stunde fertig sozusagen. Bei den Medikamentenabklärungen ist man oft den ganzen Vormittag da und da wird alle 20 Minuten der nächste Schritt unternommen. Das sind also immer zunehmende Konzentrationen, die immer tiefer verabreicht werden und das nimmt dann etliche Stunden in Anspruch. Und als sozusagen, wie vorhin erwähnt, goldener Standard ist dann die stationäre Exposition, da muss man überhaupt über Nacht bleiben. Und da wird die fragliche Substanz, zum Beispiel ein Medikament oder ein Nahrungsmittel, verabreicht in ansteigender Dosis mit jeweils Pausen dazwischen, sodass nichts passieren sollte.
Und man ist immer unter Aufsicht, also genau, beaufsichtigt, ja, genau, nichts passieren, ja, kann. Ja. Sie haben jetzt gerade erklärt, was Sie an der Allergieambulanz hier tun. Wie kommt man eigentlich als Patientin, als Patient zu Ihnen?
Üblicherweise entscheidet der Hausarzt, dass er gerne eine allergologische Stellungnahme dazu hätte oder wie man weiter vorgeht. Und ja, dann macht man einen Termin aus, was aufgrund der beschränkten Anzahl an Ärzten leider bei entsprechend großer Zahl von Allergiepatienten zu längeren Wartezeiten führen kann. Aber das macht man dann übers Telefon praktisch an unserer Ambulanz aus.
Das heißt, die klare Botschaft, nicht einfach herkommen und sagen, ich glaube, ich bin allergisch, bitte schauen Sie, ob das stimmt.
Genau, das sollte nicht der Idealfall sein.
Wir haben jetzt geklärt, was Sie für Patienten tun, nämlich feststellen, ob sie tatsächlich allergisch sind und wogegen sie allergisch sind. Was können Sie denn nicht für Patienten tun? Das gibt es ja vermutlich auch.
Ja, wenn ich jetzt also die Pollenallergie hernehme, dann ist es unwahrscheinlich, dass, also da ist zum Beispiel nicht nur unwahrscheinlich, es ist annähernd unmöglich, da eine Heilung herbeizuführen. Ich kann durch eine Impfbehandlung bei den allermeisten Patienten, es hängt auch ein bisschen vom Allergen ab, eine massive Verbesserung erreichen, aber nicht eine Heilung in dem Sinn. Also den Ausschalter zu drehen, ist leider nicht möglich. Die einzige, die mir jetzt spontan einfällt, ist die Wespengiftallergie, die durch die Impfung tatsächlich einer Heilung gleichkommt, weil man eigentlich das Risiko auf das Maß wieder herunterbringen kann, das der Patient vor der Allergie hatte.
Wir haben jetzt schon ein paar Allergien angesprochen, Medikamente, Nahrungsunverträglichkeiten, Wespen, Pollen. Was sind denn so die häufigsten Allergien und gibt es auch welche, die besonders gefährlich sind? Also wo ich sagen sollte, als Betroffener, wenn ich glaube, ich habe das, sollte ich unbedingt eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen?
Das ist sicher immer der Fall, wenn eine Schockreaktion auftritt. Schockreaktionen werden in 4 Grade unterteilt. Der geringste Grad ist ein Nesselausschlag. Nesselausschlag gibt es aber natürlich auch oft, ohne dass der jetzt ein Teil eines Schocks war. Aber es ist immerhin, wenn wer einen Nesselausschlag hat, sicher wert, das Ganze abzuklären. Ab dem zweiten Grad sind dann systemische Symptome, das heißt Kreislaufbeschwerden, Atembeschwerden, in zunehmendem Maß bis zum Grad 4, der oft mit einer Ohnmacht und oft mit Wiederbelebung gleichgesetzt wird. Das ist schon eine sehr lebensbedrohliche Situation. Und alle die Patienten, die solche Reaktionen haben, klassische sind eben die Insektengiftallergien oder viele reagieren auch auf Medikamente so oder auch Nahrungsmittel, nicht so wenige, die sollten dann natürlich erstens genau wissen, gegen was, sodass sie sich nicht aussetzen, demselben Allergen wieder. Und sollten dann natürlich, wenn es nicht möglich ist, das komplett zu meiden, ein Notfallset, vor allem einen Adrenalin-Pen mit sich zu führen.
Der Klassiker momentan ist ja so, dass man hört und sieht, dass die Leute von irgendetwas gestochen werden, nicht genau wissen, was es eigentlich war, ob eine Mücke, eine Gelse oder Ähnliches und dann total dicke, ich sag mal, Düppel kriegen auf der Haut. Ist das schon eine allergische Reaktion, ein Schock oder ist das normal?
Also nach meiner Auffassung nicht. Das war auch bis vor kurzem als Lokalreaktion bezeichnet. Auch heftigere Lokalreaktionen haben dazu gezählt. Eine neue Auffassung hat dazu geführt, dass man das zum Grad 1 dazu rechnet, wenn eine lokale Reaktion nach einem meist Bienen-, Wespen-, Hornissen- oder extrem selten Hummelstich größer als 10 cm ist und zusätzlich mehr als 2 Tage besteht, 2 Tage und 2 Nächte besteht, dann würde man nach moderner Auffassung das als Grad 1 bezeichnen.
Und dann zum Hausarzt, zur Hausärztin und dann schauen, ob tatsächlich Allergie vorliegt.
Genau, dann wird man schauen, der Test allein macht einen ja noch nicht, wie gesagt, zum Allergiker. 75% ungefähr rechnet man von Leuten, die von Bienen oder Wespen gestochen werden, haben dann auch einen positiven Test. Das heißt, auch wenn sie gar nichts haben, auch nicht einmal eine Lokalreaktion. Das heißt, der Test unterscheidet nicht, du bist allergisch, du bist nicht allergisch, sondern der ist sozusagen die Voraussetzung, dass man weitere Schritte überlegt, ob man bei einer starken Reaktion zum Beispiel eine Impfung durchführt.
Sie haben schon ein bisschen angedeutet, vielleicht kann man aber genauer darauf eingehen. Gibt es denn so allgemeine Verhaltensregeln für Menschen, die Allergien haben, aber auch für die mit denen zusammenleben? Also wenn ich Elternteil bin, mein Kind hat Allergien oder wenn ich jetzt mit einer Allergikerin verheiratet bin als Mann oder umgekehrt als Frau, mit einem Allergiker verheiratet bin, was sollte ich beachten?
Besonders eben in diesen Fällen mit den potenziell lebensgefährlichen Allergien, also diesen anaphylaktischen Schocks, ist natürlich extrem wichtig, dass auch der Partner sozusagen wüsste, wie man mit diesem Adrenalin-Pen umgeht, sodass im Falle, dass der Allergiker ohnmächtig wird, kann er sich ja nicht mehr selber den Adrenalin-Pen geben und dann sollte der Partner natürlich in dem Fall wissen, idealerweise, wie das funktioniert.
Und auch wo der Pen ist.
Ja, das auch. Wobei der ja Wir sagen immer, am Körper zu tragen ist bei den meisten Allergien. Bei den Insekten, ja, da weiß man halt nicht, wann man gestochen wird. Es gibt sicher Jahreszeiten, wo das wahrscheinlicher ist als in anderen. Aber bei Nahrungsmitteln ist die Gefahr, dass man weiß, was man meiden will, aber nicht weiß, dass das dann in dem Essen, dass das nicht erwartet wird, dass da tatsächlich Soja zum Beispiel drinnen ist, was oft in sogenannter versteckter Form in vielen Nahrungsmitteln vorkommt. Und deshalb ist auch bei den Nahrungsmittelallergikern, die so reagieren, gut, dass sie immer dieses Notfallset bei sich führen.
Also das heißt einerseits aufklären, also mein Umfeld darüber aufklären, welche Allergien ich habe und wie ich reagieren könnte und dann auch zeigen, hier ist mein Pen,
falls
wenn ich umfalle,
ja,
dann.
Bitte, genau, ja.
Ich habe immer wieder gehört, dass Menschen 30, 40, 50 Jahre alt geworden sind und dann sagen, und auf Arme bin ich allergisch gewesen. Gibt es denn das tatsächlich oder war das eine versteckte Allergie, die man vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat vorher?
In jedem Alter möglich. Also ich kann mir erinnern, mein Vater war schon um die 70, wie er dann plötzlich pollenallergisch wurde. Und es kündigt sich oft an, wenn man schon einmal in der Familie ist. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich nehme, mein Vater hat diese Pollenallergie gehabt. Und ich habe schon positive Tests, aber es ist noch Gott sei Dank keine Allergie daraus geworden. Das heißt, ich habe noch keine Symptome zur Pollenflugzeit. Aber ich bin natürlich prädestiniert vor jemand anderem, der das nicht hat, diese zwei Faktoren, nämlich positiven Test und Vererbung. Der wird wahrscheinlich mit Sicherheit viel weniger wahrscheinlich die Allergie entwickeln als ich. Also irgendwann wird der Tag vielleicht kommen, also ziemlich sicher kommen, wo ich dann Beschwerden haben werde, fürchte ich.
Kann man sich dagegen schützen? Kann man das Ausbrechen von Allergien verhindern durch Ernährung, weniger Alkohol, keine Histamine, kein Zucker oder Ähnliches?
Leider nicht, dass man wüsste, was man da empfehlen sollte. Also eher nein.
Weiß man nicht, woher Allergien kommen? Ist das genetisch bedingt?
Ja, eben wie besprochen, bei den Pollenallergien sicher auch genetisch. Viele Ursachen mit Sicherheit und man hat ja lange überlegt, warum in den industrialisierten Ländern so viele Allergiker sind. Und da wurden eine ganze Reihe von Theorien entwickelt. Das hat sicher auch mit Hygiene zu tun.
Also zu viel Hygiene quasi.
Ja, zu viel, wenn es das geben kann. Genau. Aber es ist auch nicht, dass ich geschützt bin, wenn ich vom Säuglingsalter an jetzt im Schweinestall zu Hause bin. Kann ich immer noch abholen, aber es ist halt weniger wahrscheinlich.
Während wir jetzt das Gespräch aufnehmen, ist es Spätsommer. Aktuell sind Wespen und Ragweed ein ganz, ganz großes Thema. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Wespen sollen angeblich aggressiver sein, öfter stechen, es passiert mehr. Stimmt das? Erstens und zweitens, wie schütze ich mich als Wespenallergiker?
Ja, also die Wespenstiche kommen sicher öfter vor als Bienenstiche und oft auch ohne ersichtlichen Grund sozusagen. Insofern sind sie vielleicht aggressiver. Man könnte, glaube ich, nicht sagen, dass sie über die Jahrzehnte jetzt aggressiver geworden sind. Heuer sind halt einfach wahnsinnig viele unterwegs, deswegen auch viel mehr Stiche geschehen da. Bienen sind sowieso zurückhaltender beim Stechen, meistens ist es ja so, dass die dass man barfuß im Gras geht und hat dann an der Fußsohle den Stich. Das kann man jetzt nicht aggressives Verhalten nennen. Ne? Es kommt also ein bisschen aufs Insekt auch an. Und ja.
Man kann sich schützen, indem man den Pen einsteckt, oder?
Wenn ich schon allergisch bin, dann ist das die Nummer 1 Regel. Ohne den sollte man wirklich nicht.
Also es ist sozusagen eine Urban Legend, wie man so schön sagt, dass Wespen heuer besonders aggressiv sind. Die waren immer unter Anführungszeichen aggressiv oder haben so gelebt, wie sie halt leben.
Ja.
Aber es gibt heuer mehr.
Genau. Und dadurch imponieren sie aggressiver, weil eben man gar nicht weiß, wo man hintreten soll vor lauter Wespen. Ja.
Und was man auch immer wieder liest, ist Ragweed, dass das so extrem sein soll für Allergiker, weil die Saison so lange dauert. Ist es in Salzburg so ein großes Thema wie in anderen Regionen?
Nein, sicher nicht. Also da haben wir das Glück im Westen, dass die Lebensbedingungen für Ragweed nicht optimal sind und daher bei uns sich das nicht so fest saugt sozusagen auf der Landkarte. Es gibt schon gelegen. Also vor allem im Osten Österreichs gibt es massiv Ragweed, also Niederösterreich, Burgenland, Steiermark.
Was braucht Ragweed, um gedeihen zu können?
Das gibt bestimmte klimatische Verhältnisse, die wir nicht bieten können. Also es ist wahrscheinlich mehr, also höhere Temperaturen zum Beispiel. Und das kann schon bei uns gelegentlich Ragweed-Pollen in der Luft sein, aber das ist einfach, weil die so viele Kilometer fliegen können, dass sie aus den Ragweed-Gebieten auch in uns, zu uns gelangen, aber das ist extrem selten. Also wenn man die Pollenberichte anschaut, ist kaum je ein Ragweed da erwähnt als Pollen.
Das heißt eigentlich, wenn ich gegen Ragweed allergisch bin, sollte ich jetzt als Salzburger nicht ins Burgenland fahren oder als Burgenländer nach Salzburg kommen?
Naja, fahren, ja, wird man sicher mehr Beschwerden haben, ja, ganz klar.
Sehr geehrter Herr Dr. Havranek, ich könnte wirklich noch stundenlang mit Ihnen über das Thema Allergien plaudern, weil es auch so umfangreich und leider auch so wichtig ist. Das würde aber den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für das unglaublich interessante Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie wieder mal dabei waren beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, Neonatologie, Arbeitsplatz Krankenhaus sowie Medizin und Forschung für Sie. Hören Sie doch einfach mal rein. Sie finden uns auf allen gängigen Kanälen und natürlich auch auf unserer Homepage www.salk.at. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, Ihr Wolfgang Fürweger.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.